Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Dass es einen Tatort-Adventkalender gibt, Michael. Und als du gesagt hast, Autokennzeichen, hatte ich gehofft, dass da am Ende nicht rauskommt LDK GS 856. Das wäre mein Auto. LDK, wer weiß, wo LDK ist? Lahn-Dill-Kreis. Alles gut, aber dazu komme ich gleich. Ich freue mich herzlich und fühle mich wirklich gewürdigt, heute bei euch hier im Gottesdienst dabei zu sein. Und heute ist der dritte Advent, wie Michael schon gesagt hat. Ich habe noch mal so ein Adventswort mitgebracht. Er, Jesus, der das Wort ist, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Muss man sich vorstellen. Advent heißt, Jesus kommt. Erster Advent, Jesus kommt als Retter der Welt, schwach in einer Krippe. Zweiter Advent, Erinnerung an, Jesus kommt als König der Welt in Macht und Herrlichkeit wieder. Und dritter Advent, und das ist so genial, Jesus kommt zu dir und zu mir. Jesus kommt zu uns, und das ist so, worum ich gebetet habe und wir im Team vorhin, dass Jesus dir heute ein Stück begegnet und dir vielleicht etwas gibt, damit du aus seiner Fülle schöpfen kannst, nämlich eine Gnade nach der anderen. Jesus hat einen unglaublichen Brunnen, daraus kann man schöpfen und kann satt werden in allem, was man braucht. Ach Jesus, das ist mein Gebet auch heute Morgen hier, dass wir dir begegnen und dass wir schöpfen können aus deiner Gnade. Ich danke dir. Amen. Nun, wer ist der Günther Schulz? Das wollt ihr, glaube ich, jetzt mal ein bisschen wissen. Ich habe gesagt, Michael, ich stelle mich selber vor, sonst hätte er das gemacht, freundlicherweise. Ich komme aus Hessen, bin groß geworden im Kreis Eschwege. Das war früher Zonenrandgebiet. Kleines Dorf, Bischhausen, Waldkappel, kein Mensch kennt das wahrscheinlich. Kleines Dorf, Papa Maurer, Mama Hausfrau. Und als Junge sehr schüchtern, sehr zurückgezogen. Aber Gott sei Dank, durch ein paar Christen in meiner Kirchgemeinde, wurde mir der lebendige Glaube an Jesus vermittelt. Und ich habe es aufgesogen, weil ich brauchte das so unglaublich dringend für mein Leben. Lebe heute in der Nähe von Dillenburg, auch wieder im Hessenland. Das ist allerdings so 150 Kilometer von Eschwege entfernt. 1,72, 72 Kilo, graue Haare, eher keine Haare. Ja, man sagt, das ist so, ja. Ehemann, ja, ich bin verheiratet. Vater, Großvater von 6 erwachsenen Enkeln. Das ist spannend. Also 18-jährig sind die Zwillingsmädchen als Jüngste und ansonsten große Jungs, 4 von denen im Studium. Mein Dienst, es ging nicht anders. Opa war Hirte, Schäfer, Onkel war Schäfer. Ich konnte nur Hirte oder Pastor werden. Habe ich mich dafür das Zweite entschieden? Nein, Gott hat entschieden, dass ich Pastor wurde. Ich war 30 Jahre Pastor einer Freikirche in Hagen, Westfalen. Und Zonenrandgebiet. Als die Grenze aufging, 9.11.89, hat es mich voll erwischt. Ich war damals 33. Ich war Lehrer an einer Bibelschule und ich dachte, da muss ich gucken, was ist los? Und Gott hat geschenkt, dass wir eine Mission gründen konnten, wo ich 30 Jahre Missionsleiter sein durfte. Und ihr merkt, ich rede schon in der Vergangenheit. Denn die Frage ist ja, wer bin ich denn dann eigentlich noch, wenn ich in Rente gehe? Ich bin aus meinen beiden Jobs raus. Ich bin kein Pastor mehr. Ich bin kein Missionsleiter mehr. Also mein Wert ist heute nicht mehr das, was ich tue im Reich Gottes oder wo ich irgendwas vorweisen könnte, dass ich 40 oder Pastoren haben auch manchmal 50 und 60 Stunden die Woche, dass ich da leben könnte und sagen, ha, guck mal, der bin ich. Ich bin in Rente. Aber jemand sagte schon, Günther, sei kein Rentier, renn nicht so viel rum, mach auch mal Ruhe. Auch das ist wichtig. Was ist, wenn die Enkel und Kinder weit weg wohnen? 4 meiner Enkel mittlerweile im Studium, nicht so ganz weit weg von Dillenburg nach Gießen, ist nicht aus der Welt, aber der eine will wirklich ins Ausland. Und was ist, wenn die alle weit weg sind? Und vielleicht geht es manchen von euch Älteren so, eure Enkel sind weit weg und man sieht die vielleicht nur einmal im Jahr. Und ich merke, auch das kann am Ende nicht meine Identität sein. Oder nach 42 Jahren Ehe bekommt meine Frau Krebs und ist dann nach einem Jahr des Krebsleidens in den Himmel gegangen. Und ich war Witwer. darf heute wieder verheiratet sein, aber ich war Witwer. Was machst du dann? Und du merkst, dann kann deine Identität eben nicht in deiner Rolle liegen, Ehemann zu sein oder Vater zu sein. Und was passiert? Ich werde älter, wie ihr seht. Wenn ich krank bin, behindert bin, verwirrt bin, wer bin ich dann? Was macht mich als Mensch und als Christ dann aus? Und dann merken wir schon, diese ganzen irdischen Aufgaben und Rollen und Wege können am Ende nicht beschreiben, wer wir wirklich sind. Es muss eine andere Quelle geben, die uns zu dem macht, wer wir sind. Und dann kam noch dazu, ne, kleines Dorf, Günther super schüchtern, hat immer Sorge gehabt, dass andere ihn kritisieren. Und ich hatte immer Angst davor, abgelehnt zu werden, habe auch viel Beschämung erlebt, weil ich war ein kleiner, dicker Bursche. Und meine Überzeugungen, die schleppe ich ja auch mit mir rum und die haben wir alle. Da war eine Überzeugung, wenn du wenig Konflikte willst, dann machst du allen Leuten recht, dann kommst du gut durchs Leben. War so ein Lebensmotto, das ich mir selber gegeben hatte. Das steht nicht in der Bibel und das ist auch nicht unbedingt christlich, aber damit kam ich so einigermaßen durch, um Harmonie und ja, hoffentlich keine Ablehnung im Leben zu bekommen. Und ich habe gemerkt, da gibt es so einen Trigger in mir, der heißt Menschenfurcht. Ich habe Angst vor der Kritik von Menschen. Ich habe Angst vor Ablehnung. Aber dass du das natürlich dann im Erwachsenensein nicht mehr leben kannst, ist ja völlig klar. Da muss ja irgendwo ein Tausch kommen. Da musst du irgendwie die Menschenfurcht loswerden, weil als Pastor und Missionsleiter hast du schon mal Konflikte. Und da wirst du auch schon mal abgelehnt. Und das erlebst du ja auch in deinem Alltagsleben, dass es Konflikte hat und du abgelehnt wirst. Und dann wurde ich Christ. Ich war der Erste in meiner Familie mit 15 Jahren zum Glauben gekommen und hatte so ein bisschen auch das Gefühl, ich muss mich sehr anstrengen, weil irgendwas Gutes muss doch irgendwie noch in mir sein, dass Gott möglicherweise gefallen könnte. Also Gott, ich werde mich jetzt anstrengen. Ja, ich werde brav ganz viel die Bibel lesen. Ich werde viel beten, meine Gebetslisten machen. Und dann hatte ich mir was vorgenommen. Ich wollte einmal am Tag meinen Glauben an Jesus bezeugen. Das ging damals mit den 4 geistlichen Gesetzen. Ne, wer das noch kennt. Und ich wollte dann einmal am Tag irgendeinem Menschen die 4 geistlichen Gesetze erklären und hatte das an einem Abend um 20 Uhr noch nicht so richtig geschafft und sah noch einen einsamen Mann auf der Bank da sitzen und dachte, der wird jetzt mein Opfer. Bin auf den zu und das war eines der blödesten missionarischen Gespräche, das ich je hatte. Aber ich hatte so einen blöden Druck in mir, mich anzustrengen, damit ich Gott gefalle und seinen Segen bekomme. Erleben, was für eine Lüge, was für eine Identitätslüge. Denn nur wenn ich heilig genug bin, dachte ich, wird Gott mit mir zufrieden sein. Boah, mein Wert und Bedeutung aus meiner Heiligkeit schöpfen. Ich bin seit über 50 Jahren Christ. Und ich muss euch gestehen, ich habe es bis heute nicht geschafft. Und wenn ich euch den ganz kleinen Tipp geben darf, versucht es erst gar nicht. Dass ihr euren Wert aus eurer Heiligkeit schöpft, dem, was ihr leistet und was ihr an frommen Leistungen für Gott tut. Vergesst es. Ja, und dann habe ich es auch gerne gehabt. Ich bin eigentlich mehr ein introvertierter Typ und ich würde gerne die Dinge auch ein bisschen unter Kontrolle haben. Ich habe es nicht immer so leicht gehabt mit Vertrauen geben. Also verlass dich auf keinen außer auf dich selber. Mach die Dinge lieber selber, dann sind sie richtig gemacht und du weißt, was läuft. Behalte es unter Kontrolle. Und das ist eine der Schlüsselthemen unseres Lebens, dass wir gern die Dinge unter Kontrolle hätten. In der Familie hätte ich gern die Kontrolle. Kinder, aufräumen! Bei der Ehe hätte ich es auch gerne unter Kontrolle. Mann, Frau, mach das so, dann ist es richtig. In der Gemeinde hätte ich gerne unter Kontrolle. Mein Team, meine Arbeit. Also mache ich selber. Wisst ihr, was da passiert? Ich versuche, Sicherheit zu finden durch Kontrolle. Aber das ist unglaublich anstrengend und nervig und bringt viel Frust mit sich. Und so muss ich mich fragen, Günther, wer bist du eigentlich? Und darüber war mein Leben geprägt durch, ich sag's ganz offen, ne, ein Mensch, der viel Anerkennung braucht, der schämt sich auch leicht. Ich habe oft gedacht, ich bin ein Versager. Ich hatte viele Schuldgefühle, auch wenn ich versagt hatte, weil ich fragte mich, kann Gott mir denn zum x-ten Mal das Gleiche vergeben, was ich wieder falsch gemacht habe? Gott, ne, Manfred Siebald hat so ein schönes Lied gemacht, das ist schon ein ziemlich altes. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan gegen deinen Willen, gegen deinen Plan. Nimmst du mich noch mal an, Gott? Unsicherheit und Angst, ob das, was ich in meinem Christsein tue, wirklich ausreicht? Wird es reichen, wenn ich eines Tages so vor Jesus stehe? Wird es reichen? Das lähmte meine Freude am Glauben und machte das Leben unglaublich anstrengend. Und ich weiß nicht, findest du dich gerade irgendwo wieder bei dem, was ich so erzähle? Ich kenne viele Menschen, die kürzer oder länger im Glauben leben, die ähnliche Emotionen in sich tragen, die unser Leben unglaublich anstrengend machen. Und irgendwie passt das nicht zu dem, was Michael oder ich euch gerade im Adventwort gesagt habe, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Da muss es doch eine andere Quelle geben. Wenn du Gnade um Gnade nimmst, dann kann das doch nicht so unglaublich anstrengend sein. Und hatte ich nicht auch Jesus gehört, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Jesus, ich fühle nicht, dass es leicht ist. Und ich merke auch nicht, dass es besonders sanft ist. Jesus, es ist unglaublich anstrengend. Ja, sagt Jesus, dann lass uns doch einfach nochmal reden miteinander, weil vielleicht könnte es sein, dass du das eine und andere in deinem Glauben noch nicht so richtig verstanden hast. Könnte ja sein. Das ist so ein bisschen das Paulus-Dilemma, so nenne ich das mal. Ne? Paulus hatte dieses Dilemma auch in sich. Es ist anscheinend, schreibt er in Römer 7, wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft, also eigentlich gegen mein Wollen und Denken kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Das hat er nicht gesagt, als er noch nicht im Glauben an Jesus war. Das hat er gesagt, als er kämpfte um Heiligkeit. Und die falsche christliche Gleichung, die dann mein Leben stark prägte, war, und guck mal, ob das auch für dich so eine Gleichung ist, mein heiliges, hingegebenes Leben garantiert mir meine Annahme bei Gott. Dann musst du aber immer heiliger leben. Mein Dienst und meine Aufgaben, auch hier in der Gemeinde, ne, ich habe eine Rolle, ich habe eine Aufgabe, ich darf irgendwo mitwirken, geben mir eine gewisse Sicherheit, Gott, ne, wenn ich schon für dich wirke hier und ich will immer mehr wirken für dich, Gott, dann habe ich ja mehr Sicherheit. Das kann sehr anstrengend werden. Mein starker Einsatz und hoffentlich Segen, Gott, gibst du Segen, das gibt mir dann auch Wert. Also wir suchen alle berechtigterweise nach diesen drei Dingen. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Annahme, wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen den Wert und die Bedeutung. Die Frage ist halt, wo kommt's her? Und vielleicht erkennst du dich auch hier ein bisschen wieder. Jetzt kommt Advent, auch Römer 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist unglaublich. Da kommt Gott durch Jesus in diese Welt, er wohnt unter uns, wird uns gleich, nimmt unsere Art an, durchleidet unsere Kämpfe. Und wir sind noch gar nicht auf seiner Seite, wir sind noch Sünder. In ein paar Versen weiter steht sogar, als wir noch Feinde waren. Jesus entscheidet sich, zu uns zu kommen, in seiner unglaublich göttlichen Liebe uns zu suchen, wo wir nichts zu bringen haben. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist Weihnachten. Er beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. An uns war nichts zu finden, was für Gott ausreichte. Und Gott kommt und sagt, ich komme zu euch und wohne bei euch. Und als Jesus dann kam und als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, in dein Leben kam, ist Folgendes passiert. Im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Guck mal so nach dem Wort Leben hier. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Alles Verse aus dem Johannesevangelium. Ich weiß ja nicht, ob du jemand bist, der in der Bibel auch anstreichen tut. Also neulich hatte ich jemanden, der sagte, das geht gar nicht. Wie kannst du in deiner heiligen Bibel anstreichen? Ich mache dir einen Vorschlag. Nimm eine heilige Bibel, wo du nicht anstreichst, die legst du auf deinen Tisch, und nimm eine, die du anstreichst. Und dann streichst du in Johannes mal alles an, was Leben heißt. Du wirst erstaunt sein, wie viel Leben da drin ist. Und das ist alles geschenktes Leben von Christus. Denn als du neugeboren wurdest, als du ein neuer Mensch wurdest in Jesus, wurdest du eine neue Schöpfung. Und Leben von Jesus kam in dich hinein. Das hattest du nicht aus dir. Das kam in dich hinein. Darum sprechen wir ja von neuem Leben durch die Wiedergeburt. Jesus brachte geistliches Leben. Und da hatte Paulus jetzt plötzlich die Erleuchtung, Römer 8,1. Na, Römer 7 war ich elender Mensch, jetzt Römer 8,1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr? Auch wenn ich was falsch gemacht habe? Auch wenn ich heute meine Bibel nicht gelesen habe? Auch wenn meine Gebetszeit super, super kurz war oder vielleicht nur in der Straßenbahn? Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus von der Macht der Sünde befreit. Ja, du kannst jetzt zur Sünde Nein sagen, und zwar nicht aus deiner Anstrengung heraus, sondern aus der Kraft des neuen Lebens aus Christus. Wir rufen, aber lieber Vater. Als ich so die Kinder vorhin hier sah, in den verschiedenen Altersstufen, wo ich so dachte, wie viele haben letzte Woche einfach gerufen, Papa, hilf mir. Papa, wo bist du? Mama, wo bist du? Und dann war Mama, Papa bei diesem hörbaren Hilfeschrei da, denn ihr könnt schon sehr gut unterscheiden, ob die schreien, weil die jetzt einfach schreien wollen, dann hörst du nicht so genau hin, oder ob die schreien, weil die Not haben, dann bist du aber ganz schnell da. Und so ist es beim Papa im Himmel auch. Aber lieber Vater, der ist da, in jeder Lebenssituation. Und ich kann das nochmal sagen, auch in meinen Krisenzeiten als Pastor oder Missionsleiter oder dann auch als meine Frau krebskrank wurde, da rufst du oft aber lieber Vater, und das ist so gut zu wissen, dass auch wenn du manches nicht verstehst und du im Dunkeln bist, dieses Licht dann aufgeht, ne? Kinderlied hier, geht ein Licht an, aber Vater, du bist da. Bin ich ganz sicher, ob ihr das jetzt lesen könnt, das wäre auch gar nicht so schlimm, weil draußen gibt es gleich eine Karte, die könnt ihr mitnehmen da ist das alles nochmal drauf, aber in Christus bin ich angenommen, und ich sage dann gerne hier, Jesus, ich danke dir, ich bin ein Kind Gottes. Kann man das in der Mitte noch lesen da, ihr Lieben in der Mitte da? Bis wohin könnt ihr es noch lesen? Wer kann es noch lesen? Oh Gott, die letzte Reihe kannst du lesen. Oh, pass mal auf, jetzt machen wir Folgendes. Immer einmal aufstehen und die ersten 5 Sätze lesen zusammen. Kommt eben, einmal aufstehen. Ich finde, das ist manchmal gut, mitten in der Predigt aufzustehen und einfach mal zu lesen. Jesus, ich danke dir, ich bin ein Kind Gottes. Lesen wir mal zusammen. Jesus, ich danke dir, ich bin ein Kind Gottes. Jesus, ich danke dir, ich bin ein Freund von Christus. Jesus, ich danke dir, ich bin für gerecht erklärt. Jesus, ich danke dir, ich bin mit dem Herrn vereint und ein Geist mit ihm. Jesus, ich danke dir, ich bin zu einem hohen Preis freigekauft worden und gehöre nun zu Gott. Noch 2 weiter. Jesus, ich danke dir, ich bin ein Teil des Leibes von Jesus Christus. Jesus, ich danke dir, ganz laut, ich bin ein Heiliger. Setzen bitte. Weil jetzt spüre ich förmlich Widerspruch. Ich spüre förmlich den Widerspruch. Nee, Günther, wenn du meine letzte Woche gesehen hättest, was ich für Gedanken hatte, was aus meinem Mund rausgekommen ist und wo ich meinen Glauben nicht bezeugt habe, obwohl ich die beste Chance dafür gehabt hätte. Ich, ein Heiliger. Ich habe dir extra noch ein kleines Sternchen dran gemacht hier. Übrigens, die PowerPoint dürft ihr gerne irgendwo reinstellen, ja, wo immer ihr das macht als Gemeinde. Benutzen, reinstellen, alles gut. 67 Mal im Neuen Testament werden Christen, wenn sie Jesus kennen, Heilige genannt. Heilige. Und damit ihr seht, wo die Quelle ist, godquestions.org, Deutsch, Heilige Christen, habe ich euch das extra dran gehängt. Könnt ihr reingucken. Ja, man will wissen, wo steht. Ja, ich könnte auch sagen, lest das NT und streicht alle Heilige an. Nein, alles gut. Warum haben wir damit ein Problem? Nun, weil wir
unser Leben anschauen und dann sagen, kann doch nicht sein. Ich ein Heiliger, ich eine Heilige? Ne, geht gar nicht. Nun, wir haben so ein bisschen dieses typische, sagen wir mal, kirchliche Denken. Wer ist ein Heiliger in der Kirche? Jemand, der gute Taten tut, der ein Wunder getan hat oder der ein Märtyrer geworden ist. Das sind die Heiligen. Das heißt, es hängt von ihren Taten ab, von ihren guten Werken, von dem, was sie geleistet haben. Das ist hier überhaupt nicht in Gottes Wort so. Weil du bist nicht ein Heiliger aufgrund deiner guten Taten. Ich bin kein Heiliger aufgrund meiner guten Taten. Wir sind Heilige aufgrund seiner Kreuzes guten Tat. Und er ist uns gemacht worden zur Heiligkeit, zur Heiligung. Und morgen lasen wir noch Epheser, dass Gott uns auserwählt hat, heilig zu sein vor ihm. Du kannst doch gar nicht beten. Die Gebete kämen gar nicht an, wenn du nicht durch Christus ein neuer Mensch geworden wärst, in eine neue Heiligkeit hineingestellt, aufgrund seiner großen Tat, nicht aufgrund deiner Leistung. Und hier, glaube ich, müssen wir echt umlernen. Uns so sehen, wie Gott uns sieht. Die Wahrheit Gottes für unser Leben annehmen. Nicht unserer eigenen Wahrheit glauben. Ich kann nicht heilig werden aus mir selber. Aber Gott macht mich zu einem Heiligen. Jesu heiliges, hingegebenes Leben. Jesu heiliges, hingegebenes Leben. Garantiert mir meine Annahme bei Gott. Jesu Tat, sein Sterben und Auferstehen, schafft meine Sicherheit bei Gott. Gottes Wirken durch Christus in mir, dass er in mir wirkt, das gibt mir Bedeutung bei Gott, weil er mich zu seinem Kind gemacht hat und ich sein Diener sein darf. Und darum ist so, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir es immer wieder schaffen, diesen Blickwechsel zu machen. Ja? Stell dir vor, du wachst morgens auf, gehst in dein Badezimmer, schaust in den Spiegel und denkst an deine Sünden von gestern und dann sagst du, ach, na du armer Sünder Günther, bist du auch wieder hier? Hallo, schönen guten Morgen. Dieser Tag wird auch nicht besser, als der gestrige war. Na, das wird ein schöner Tag. Ja, wenn der Blick auf dich geht und auf deinen unheiligen Zustand, dann guckst du nämlich weg von deiner Stellung. Jetzt müssen wir kurz unterscheiden. Ja? Deine Stellung heißt, in Jesus bist du heilig gemacht. Er sieht dich heilig, weil er hat dir seine Heiligkeit übergeworfen, in ein Kleid der Heiligkeit gekleidet. Er hat dich rein gemacht. Der Zustand ist nicht immer heilig. Darum müssen wir den Blick wechseln, weg von unserem unheiligen Zustand, der manchmal noch unheilig sein kann, aber wir wachsen ja in der Heiligung, wir wachsen hin auf unsere Stellung, wer wir wirklich sind. Und wir lernen uns so zu sehen, wie Gott uns sieht und nicht wie du dich morgens im Spiegel siehst. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Zu oft geht mein Blick in die falsche Richtung. Der Blick in die richtige Richtung heißt auf Jesus, meinen Herrn und meine neue Stellung in ihm. Also habt ihr die beiden Wörter verstanden? Meine neue Stellung in ihm. Er hat mich in einen Stand der Heiligkeit versetzt. Ich darf Gottes Kind sein. Ich darf mit dem Vater Beziehung haben. Und nicht mein unheiliger Zustand. Ach, was habe ich wieder falsch gemacht? Und wenn du gar ein sensibles Gewissen hast, und ich habe viele Gotteskinder kennengelernt, die unglaublich sensibel sind, dann machst du dir ständig wieder Vorwürfe und dein Schuldbewusstsein ist so unglaublich groß. Nein, in Jesus bist du in einem neuen Element. Wer ein Aquarium zu Hause hat, weiß das, ne? Die Fische brauchen Wasser. Und blöd ist, wenn so ein Fisch dann über die Kante springt und am Ende noch auf die Heizung fällt. Such den mal einen Tag später. Hast du Grillfisch? Der ist dann nicht mehr in seinem Element. Bleib doch im Wasserfisch. Das ist doch dein Element. Da bist du glücklich. Oder wie ein Vogel in der Luft. Es ist unglaublich, wie Fische sich im Wasser und Vögel in der Luft bewegen. Das sind sie in ihrem Element. Weißt du, wie dein Element heißt? Dein Element heißt, du lebst als Christ im Raum des neuen Lebens. Der Christ lebt in Christus. In Christus. In Jesus ist mein ganzer Halt, haben wir gesungen. In Christus. 160 Mal im Neuen Testament. In Jesus. In Jesus. Jesus in mir, ich in Jesus. Jesus in mir, ich in Jesus. Wir sind so eng vereint. Nicht? Mag jemand sagen, ja, ich bete ja morgens und dann mache ich meine stille Zeit und dann vergesse ich Jesus aber den ganzen Tag über und abends denke ich, ah, wo war Jesus denn heute und wo war ich denn mit Jesus? Ey, Jesus war immer da. Jesus war immer da. Den ganzen Tag war er da. Jede Sekunde war er da. Und hier zu lernen, ich will in dieser Beziehung leben. Na, wenn du einen Mann hast oder eine Frau, sind die aber immer irgendwie ein bisschen gegenwärtig. Ne? Und wenn du Entscheidungen treffen musst, denkst du, was wird mein Mann dazu sagen, was wird meine Frau dazu sagen? Oder wenn du Kinder hast, sind die immer ein Stückchen gegenwärtig. Christus ist noch viel näher an uns, bei uns. Du lebst im neuen Lebensraum in Christus. Und das zu lernen, ist im Testfall wichtig, weil du sündigst irgendwann. Und ich kenne mich, wie ich mich dann schäme und denke, ich bin nicht würdig, von Gott angenommen zu sein. Ich glaube, ich schäme mich gerade. Und vor allen Dingen, ich bin nicht mehr brauchbar. Oh, ja, lacht sich der Teufel eins ins Fäustchen, wenn der spürt, dass so ein Christ so denkt. Ah, ich bin heute nicht mehr brauchbar. Ich glaube, heute werde ich in Dresden aber auch kein Wort von Jesus sagen, weil, haha, sagt der Teufel, toll, ich habe es geschafft. Ich habe ihn unbrauchbar gemacht. Der Teufel kann uns nicht aus Gottes Hand reißen, aber er kann uns mundtot machen, lahmlegen, uns die Kraft rauben, unseren Blick immer wieder auf uns selber richten. Das ist seine liebste Beschäftigung. Er will uns lähmen. Aber nein, das wirst du nicht tun, weil hinfallen ist menschlich, auch für Christen. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen, das ist göttlich. Hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Manchmal denken wir, ich bin so schuldig. Das muss ich erst noch mal beweisen, dass ich heilig genug bin. Nein, beweise nichts, weil, guck mal, du bist doch heilig in deiner Stellung. Bleib doch dabei. Sag Jesus, ja, tut mir leid, ich hab versagt und bitte vergib mir meine Lügen, die ich über mich selber glaube. Und danke, dass du mir wirklich vergibst, weil ich bin so dankbar, dass ich zu dir kommen darf. Oder ist das einfach zu einfach? Ist zu einfach, ne? Für uns deutsche Menschen, wir wollen ein bisschen was bieten vor Gott. Wir wollen etwas leisten vor Gott. Aber das ist doch zu einfach, oder? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, die Sünden auslöscht? Das muss zu einfach sein. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit? Und merkst du mal, worauf die Vergebung sich stützt? Er ist treu und gerecht. Er ist treu und gerecht. Er vergibt uns, weil er sich dazu entschlossen hat. Nein, das, was wir gerade hier besprechen, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Die Botschaft der Hoffnung für uns. Und es hängt alles von Gott und von Jesus ab. Und wir dürfen uns daran hängen und daraus unsere Kraft ziehen, Gnade um Gnade. Und was glaubst du, was für eine Dynamis du in dein Herz dann kriegst? Was für eine Kraft, ne? Dann haben wir für Emil gebetet, dass da in dem Kraft ist. Oh, ich wusste gar nicht, mein Opa hieß auch Emil. Der war getrieben, ja, aber er war von anderen Dingen getrieben, muss ich offen sagen. Aber du hast vom Heiligen Geist gesprochen, alles gut. Ja, das hängt alles von Gott ab. Und darum, hast du eine Entscheidung zu treffen heute Morgen? Willst du dich in Adam sehen? Nämlich ein Sünder, der immer, immer heiliger werden muss. Darf ich dir was sagen? Die allermeisten Gotteskinder in Deutschland glauben das, dass sie sich anstrengen müssen, immer, immer heiliger zu werden. Das ist die Sicht in Adam, so würde ich das mal nennen. Aber da gibt es eine zweite Sicht, die heißt in Christus. Du bist ein erneuerter Mensch, ein Heiliger durch Christus. Ja, der manchmal auch sündigt. Aber du weißt, was du tun kannst. Sag mal, ist das ein Unterschied? Auf dich zu blicken oder auf Christus zu blicken, so viel hängt davon ab. Nochmal so einen letzten Teil jetzt hier in meiner Predigt. Weiß jemand zufällig, was das ist? Das ist am Rhein. Nochmal. Ehrenbreitstein. Festung Ehrenbreitstein. Wenn du da oben stehst, siehst du, wie die Mosel, deutsches Eck, in den Rhein fließt. Und da oben diese Riesenfestung. Für 3000 Soldaten plus Pferde plus Proviant, 3 Seiten Felsen, von einer Seite kommst du rein, ist niemals erobert worden. eine Festung. Und wisst ihr, was mir auffällt? Dass ich auch meine Festungen mit mir trage, und zwar meine Gedankenfestungen, meine Herzensüberzeugungen. Dass du vielleicht auch die ein und andere Festung im Sinne von Gedankenblockade in dir hast, wo du sagst, das kann doch nicht sein. Was der Günther heute Morgen hier erzählt, kann doch nicht sein, oder? Und wir haben unsere Festungen und unsere Blockaden, und Paulus spricht darüber. Und wir haben gleich eine Besprechung mit den Hauskreisleitern, da geht es um den Freiheit-in-Christus-Kurs, den euch die Gemeinde hier anbietet. Und ein wesentlicher Faktor dieses Kurses ist, unsere Lügen, Festungen und Gedankenblockaden zu erkennen und sie durch Wahrheit zu ersetzen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Und ich merke, dass ich das heute noch muss, noch in Rente. Hört ja gar nicht auf. Meine Güte, ey. Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art, denn sie sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude, Lügengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes, gegen die Wahrheit, die Gott über uns ausspricht, erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Und ich sag dir was, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Diese Lügengedanken, die in unserem Kopfe sind, auszutauschen gegen die Wahrheit, die Gott über mich ausspricht. Aber Gott will diese Festung niederreißen. Und ich habe David gelesen und ich denke, der hatte auch eine leichte Ahnung davon. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist du allein. Sprenge die Fesseln, die Lügen, die Festungen, die mir das Herz zusammenschnüren. Und ihr Lieben, ich entdecke sie bei mir, ich ahne, du hast sie auch. Gott will sie sprengen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Wen der Sohn frei macht, der ist frei. Und ich glaube, wir brauchen Freiheit an der Stelle. Ah ja, da haben wir den Vers. Wird euch der Sohn frei machen, seid ihr wirklich frei. Auf der Karte stehen dann auch nochmal diese Sätze. In Christus bin ich sicher. Dann auch nochmal 11 Sätze. In Christus bin ich wertvoll. Ich muss also Gott nicht beweisen, wie heilig ich bin. Er macht mich heilig und aus dieser Quelle der Heiligkeit kann ich heilig leben. Das ist aber seine Quelle, weil er es getan hat. Ich muss Gott nicht beweisen, wie treu ich bin. Er ist treu, darum verzage ich nicht, wenn ich mal untreu bin. Ne? Timotheus schreibt da, sind wir untreu, bleibt er treu. Ich will aber in Treue wachsen. Ich will in Treue wachsen, weil er so treu ist zu mir, will ich in Treue wachsen. Ich liebe meinen Gott. Und ich muss Gott nicht beweisen, wie ich lieben kann, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Das ist die Agape-Liebe. Das ist eine ganz andere Liebe, die du sogar erlebst, wenn dein Nachbar dein Feind ist. Dann kannst du diese Agape-Liebe letztlich wirksam werden lassen in dir, weil Gott hat sie dir schon längst geschenkt. In Christus bin ich völlig angenommen, völlig sicher und total geborgen. Oh, wie gut ist, dass das Leben sich so verändern kann. Und Christus in mir, meine Annahme, meine Sicherheit und mein Wert ist. Dass das heute aus mir geworden ist, dass ich hier bei euch bin, auch im Rentenalter, ich fühle mich unglaublich gewürdigt, sagte ich schon, und bin dankbar. Ich arbeite heute mit diesem Missionswerk Freiheit in Christus in meinem Rentendasein und habe so eine Freude zu erleben, wie Gottes Kinder ihre Stellung in Jesus annehmen, lernen und damit die Lügen über ihr altes Leben über Bord werfen können. Wir tauschen Lüge gegen Wahrheit. Und das ist so eine große Leidenschaft, die mich auch heute noch antreibt, die mich auch zu euch getrieben hat hier. Und ich lade euch ein, draußen steht ein Ständer. Nehmt die Karten mit, die da stehen, kostenfrei. Und was wir auch haben, was ich auch habe am Tisch hinten, ist eine Buchreihe. Nämlich, jeder von uns hat seine Lebensgeschichte. Manche von euch haben schmerzliche Erfahrungen gemacht, vielleicht auch in ihrem Seelenleben. Andere haben viel mit Angst zu tun. Andere haben mit Versuchung zu tun. Oh, das fand ich gerade unglaublich stark hier von unserem Bruder, der darüber sprach, dass die Männer helfen wollen, in ihren sexuellen Sünden frei zu werden. Unglaublich, was für eine Freiheit, dass du uns das hier auch so offen sagen kannst. Danke, danke dir. Manchmal haben wir Konflikte oder Frust oder Lüge. Also schaut mal, alle Bücher liegen hinten aus. Und wenn ihr spürt, ein Thema interessiert mich oder ich habe noch jemanden vor Augen, den es auch interessiert, dann schau mal gerne hinten und nimm dir eins mit. Wer ist Günther Schulz? Ihr Lieben, ich bin Gotteskind. Ich bin Geliebter Gottes. Ich bin ein Freund von Jesus, ein Erbe des Vaters im Himmel. Ein Heiliger in Christus, allein aufgrund Jesu Tat, Ausrufezeichen, Jesus, der noch sündigen kann, dieser Günther, und ein immer noch lernender Nachfolger Jesu Christi. Ich bete. Jesus, danke, dass du aus Menschen, die schwach sind, die eingeschränkt sind, die Grenzen haben, die Lügen glauben, die sich selber anschauen, freie Menschen machen kannst, weil du sagst, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dafür danke ich dir jetzt von ganzem Herzen, Herr, dass du uns in diese Freiheit hineinziehen möchtest, weil du sie erworben hast. Das ist kein Hochmut, das ist kein Stolz, das ist einfach Gnade. Danke für diese Gnade, Jesus, dass du das bewirkt hast. Und ich bete für uns hier, dass wir mehr und mehr hineinwachsen in dieser Gnade und Freiheit von unseren Lügen, Freiheit auch von Versuchung, Freiheit von sündhaften Verhaltensweisen. Danke, Jesus, du bist immer da und danke, dass deine Gnade nie aufhört. Ich preise dich. Amen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.